Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wer ist Gott? Diese Frage stellte mir ein Journalist in einem Interview. Es ist lange her, ich war frisch ordiniert und er meinte offenbar, ich müsste das jetzt wissen. Aber ich wusste keine Antwort. Und wenn mir heute jemand die Frage stellte, ich wüsste noch immer nicht, wie darauf angemessen zu antworten sei. Jedenfalls wüsste ich es nicht so, wie manche erwarten, es müsste gewusst werden. Ich sage das so offen, weil mir beim Sprechen über Gott wichtig ist, aufrichtig zu sein. Es gibt Momente, da leuchtet mir etwas von Gott ein. Ganz unerwartet. Ich erinnere mich an eine Bergwanderung in Norwegen. Ein warmer Sommertag. Wir waren lange unterwegs gewesen und erklommen mit einiger Anstrengung eine kleine Hochebene. Da lag ein See vor uns. Auf seiner Oberfläche trieben Eisbrocken, kaum wahrnehmbar ihre Bewegung. Aber in ihnen brachen sich die Strahlen der Sonne. Es spiegelte sich das Blau des Himmels. Da meinte ich es zu wissen. Gott ist ein Liebhaber der Schönheit. Oder der Moment, indem ich einem Menschen, den ich lieb habe, ins Gesicht schaue, zuversichtlich nahe. Und er lächelt mich an und ich spüre Wärme, Einverständnis, Geborgensein. Und ich weiß plötzlich, das ist kein Zufall, dass wir uns trafen. Da ist einer, der unsere Wege zusammengeführt hat. Und ich denke, Gott ist der, der in Menschen die Liebe weckt. Aber da sind auch die anderen Bilder. Ich brauche sie nicht zu beschreiben. Das vor dem Krieg geflohene Kind, das ertrunken am Strand liegt. Die Opfer des Terrors und der Katastrophen, die Menschen heimsuchen. Und ich weiß nicht mehr, wer Gott ist. Und wenn das alles so vage ist, ist es dann nicht besser zu denken, da sei nichts? Oder nur Zufall? Oder Schicksal? Oder Verhängnis? Manchmal ahne ich, wer Gott ist, und manchmal kann ich es mir gar nicht vorstellen. Und bestimmt weiß ich es nicht so, wie es mein Verstand gerne wissen möchte. Nämlich beweisbar. Nämlich sichtbar vor Augen. Bei diesen Gedanken treffen uns Verse aus dem zweiten Buch Mose. Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Mose will Gott sehen, will mit den Augen abtasten, will wahrnehmen, begreifen, erkennen. Er will wissen, wer das ist, der ihn da treibt und drängt, wer ihn da ruft und quält und nicht in Ruhe lässt. Er will es endlich wissen. Mose ist mutlos, erschöpft, resigniert. Längst ist ihm alles zu viel geworden. Der Auftrag erdrückend, das Volk störrisch, die Wüste endlos. Er hätte damals gleich ablehnen sollen, als die übergroße Aufgabe auf seine Schultern gepackt wurde. Ein Volk in die Freiheit führen, was für ein Größenwahn. Eine Richtung vorzugeben, gewiesen nur von einer Stimme, die wie aus einem brennenden Dornbusch sprach. Aber Stimmen gibt es viele. Dabei ging am Anfang alles wundersam wie von selbst. Die ägyptischen Verfolger wurden mit aller Macht aufgehalten. Man entkam in die Weiten des Sinai. Im Herzen dieser Gedanke, es könne ein Land der Freiheit für sie geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen, so hatte es doch geheißen. Stattdessen Wüstenwanderung. Tag für Tag, Jahr um Jahr. Die Füße schwerer, das Essen immer karger, die Tiere fußlahm. Man irrte umher. Es kam, wie es kommen musste. Das Murren begann, zunächst noch im Untergrund. Heimliches Gerede, Unzufriedenheit, Kompetenzgerangel, dann deutliche Kritik, zuletzt offene Meuterei. Hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Fragt Mose sich. Als ihm die Aufgabe übertragen wurde, war es ein besonderer Moment gewesen, doch inzwischen hatte der Alltag ihn aufgerieben. Er fühlt sich allein gelassen. Wenn er überhaupt noch weitermachen soll, muss etwas passieren. Mose braucht Bestätigung. Mose will Gott sehen. Liebe Mitglieder des Domkirchenkollegiums, an dieser Stelle ein Wort an Sie. Keine Angst, die Aufgabe, zu der Sie berufen wurden, hat nicht ganz den Umfang der Wüstenwanderung. Und Klammer auf keinen Fall sollten Sie anstreben, nun 40 Jahre im Domkirchenkollegium zu bleiben. Klammer zu. Wir verstehen uns ja in der Regel ganz gut miteinander. Und das Murren der Gemeinde, die wir gemeinsam zu leiten haben, hält sich doch auch in Grenzen. Und doch wird es Zeiten geben, wo uns die Mühen der Ebenen fast aus dem Blick geraten lässt, worum es eigentlich geht. Über die ganzen Fragen, wie für diesen großen Dom mit seiner noch recht kleinen Gemeinde das Geld zusammengebracht werden kann. Über diese ganze Rechnerei, dazu viel Unspektakuläres, manchmal Kompetenzgerangel oder Eifersüchteleien. Und wenn die Tagesordnung lang ist und die Sitzung nervtötend, dann kann man sich schon mal fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Kommen wir wirklich voran? Ist die Aufgabe nicht zu groß? Sind die Schritte nicht zu mühselig? Da mag die Seele auch manchmal fußlahm werden und nur die protestantische Disziplin bewahrt einen davor, alles hinzuschmeißen. Dann brauchen wir auch Vergewisserung, brauchen eine größere Perspektive. Die Zusage, es geht um was? Es geht um dieses Haus Gottes und es geht um seine Gemeinde. Es geht um diesen Ort, an dem wir nach Gott fragen, immer wieder, auch wenn die Antwort so schwer fällt. Und das ist keine Frage so nebenbei, so eine Frage der Freizeitbeschäftigung, wenn man sonst nichts zu tun hat. Es ist eine Frage der Tiefe unseres Lebens. Eine Frage, die mit Lachen und Weinen zu tun hat, mit dem Sinn des Tages, den ich heute lebe, mit dem Sinn des Tages, der gestern war und von dem ich weiß, wie viel ich daran vielleicht vertan habe. Nach dem Fragen, was uns trägt und mutig macht in beunruhigenden Zeiten, an dem wir uns gegenseitig Antwort geben an diesem Ort, so wahrhaftig und ernsthaft, wie es uns möglich ist. Darum, liebes Domkirchenkollegium, liebe Gemeinde, darum geht es. Zurück zu Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, hat er gebeten. Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Klarheit darüber erlangen, woran man sich im Glauben geklammert hat all die Jahre oder woran man gezweifelt hat, ohne doch ganz davon lassen zu können. Endlich herausgeholt werden aus all den Zweideutigkeiten und Widersprüchen des Glaubens, die sich nicht klären lassen. Die Unschärfen, die sich einstellen, kaum meint man einen klaren Blick erhascht zu haben. Auf all diese Fragen nach dem Warum endlich eine Antwort bekommen. Wer bist du, Gott? Wer bist du, der du dem Grauen auf der Welt kein Ende setzt, sondern lässt es geschehen? Wer bist du, von dem es heißt, du seist barmherzig und gerecht und lässt es doch zu, dass die Ungerechtigkeit ganze Völker ins Elend stürzt? Wir hören, du seist ein allmächtiger Gott und scheinst doch zuzusehen, was Menschen Menschen antun und deiner ganzen Schöpfung dazu. Ohnmächtig schaust du zu? Wir verstehen dich nicht. Wer bist du, der du die Menschen zurücklässt in dieser Welt voller ungelöster Fragen, die keine Antworten finden? Die Unsichtbarkeit Gottes kann doch auf Dauer kein Mensch aushalten. Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt, wie Dietrich Bonhoeffer einmal drastisch formulierte. Lass mich dich doch sehen, hat Mose Gott angefleht. Mose brauchte ein Bild von Gott. So wie wir offenbar Bilder brauchen, gegenwärtig mehr als jemals zuvor. Wir leben in einer Welt der Sichtbarkeit. Iconic Turn haben die Kulturwissenschaftler dies genannt. Die Wende zum Bild. Alles ist auf Sichtbarkeit ausgerichtet. In Echtzeit werden uns die Bilder aus dem letzten Winkel der Welt geliefert. Sichtbar muss werden, wer etwas anzupreisen, zu verkaufen hat, wer sich auf dem medialen Markt behaupten will. Kaum eine Institution oder Firma, die nicht mit einem Logo präsent wäre. Wahrgenommen werden heißt heute in erster Linie gesehen werden. Insofern ist uns Mose ein naher Ferner. Die menschliche Spezies braucht offenbar Bilder vom Gegenüber, um sich in ein Verhältnis zu bringen. So schuf sich das Volk in der Wüste ein goldenes Kalb, das zu sehen und anzufassen war, das man umkreisen konnte und in dessen Glanz man sich sonnte. Der Versuch endete in einem Fiasko. Wir wissen es. Und doch können wir nicht aufhören, uns Bilder von Gott zu machen. Schon unsere Sprache kommt nicht ohne Bilder aus. Und auch die Bibel ist voll davon. Dort wird Gott Vater genannt oder König, Richter oder Arzt, aber auch Mutter und Quelle, Feuer und Bach, Bärin und Glucke, stillende Amme, Licht und Morgenstern. Wir können nicht aufhören damit, uns Bilder von ihm oder ihr zu machen, Sprachbilder, Bilder der Seele, mit der wir uns ihm nähern, mit ihm in Verbindung treten möchten. Wir ahnen, dass keines der Bilder ihn fassen kann. Keines ist wirklich angemessen. Alles sind hilflose Versuche, auszudrücken, was zum Ausdruck drängt und sich doch jeder Darstellung entzieht. Wenn du Gott begreifst, ist es nicht Gott, hat der Kirchenvater Augustin geschrieben, weil unser Begreifen nicht ausreicht, weil jedes unserer Bilder und Kategorien der Erfahrungswelt des Menschen entnommen ist und sich allenfalls annähern, niemals aber erfassen kann, wie Gott eigentlich ist. Deshalb hat der Theologe Karl Barth immer wieder betont, dass Gott die ganz andere, der ganz andere sei, das nicht zu ergründen und nicht zu begreifen, nicht dingfest zu machen ist. Lass mich deine Herrlichkeit schauen, bat Mose, und Gott gibt Mose 3 Antworten. Die erste: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. All meine Güte. Eigentlich müsste man übersetzen, all mein Gutes und Schönes. Kol to be, die hebräischen Worte, die hier stehen, sie meinen all das, was das Leben reich macht und erfüllt. Die Schönheit der Schöpfung. Die Vielfalt der Pflanzen und Tiere und Früchte, die Zartheit eines Rosenblattes, das Rauschen des Meeres, die Anmut einer Katze beim Sprung. Aber auch die Güte zwischen den Menschen, die Barmherzigkeit, liebevolle Zuwendung, Leidenschaft, Genuss. All die Schönheit des Lebens, der Natur und der Kultur, all das, was das Herz springen lässt und die Seele weit macht. Noch in dem Wunder bei der Hochzeit von Kana, von dem das Evangelium erzählt, ist es der Geschmack des guten Weins, ein Schmecken der Schönheit, mit dem Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Die zweite Antwort Gottes besteht in einer Einschränkung. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Die Begegnung zwischen Gott und Mensch kann sich nur unter größten Sicherheitsvorkehrungen vollziehen. Nur in einer Schutzhöhle, unter Gottes Schutzhand, darf Mose die Nähe Gottes erfahren. Mehr ist dem irdischen Menschen nicht möglich. Mehr wäre nicht auszuhalten. Mehr wäre zu viel, nicht zu ertragen, nicht zu verkraften. Ein Übermaß an Eindruck und Schau, eine Überflutung und Überwältigung, das Ende von Menschenherz und Menschenverstand. Dann die dritte Antwort. Du darfst hinter mir hersehen. Mose darf Gott hinterher blicken. Nur so kann Gott geschaut werden. Im Wahrnehmen seiner Spuren, die er hinterlässt. Erst im Nachhinein kann Gott anschaulich werden. In dem, was er wirkt. In dem, wie er an uns handelt. Erst im Nachhinein vermögen wir zumindest gelegentlich Spuren Gottes in unserem Leben zu erkennen, mögen zu erahnen, wo er uns begegnet sein könnte, welche Wege er uns wies, wovon er uns abhielt, was er uns zugemutet hat. Im Nachhinein versuchen wir zu verstehen und entdecken ihn, manches Mal sogar dort, wo wir dachten, er habe uns verlassen. wo wir nur seine Abwesenheit zu spüren glaubten. Und der Zweifel an ihn die einzige Weise war, ihn zu denken. Mose wollte Gott schauen. Am Ende entschwindet die Offenbarungsmacht in der Ferne. Was bleibt, sind Spuren, der Ort, die Erinnerung. Ein Sehen, das kein Sehen war, ein Erkennen, obwohl er nicht zu schauen war. Eine Blindheit, die sehend macht. Sichtbar wird eine Beziehung, die Gott mit Mose eingeht. Sichtbar werden Erbarmung, Schutz, sorgende Rücksicht, Schönheit. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Keine spektakuläre Schau, keine Bilderflut, keine Vision, die alle Fragen beendet, eine Beziehung. Ich bin da. Ich kenne dich. Ich sorge für dich. Epiphanie, Erscheinung Gottes. Liebe Gemeinde, wir kommen von Weihnachten her. Noch steht die Krippe. Noch singen wir die Lieder über das Erscheinen Gottes in dieser Welt, die Sichtbarkeit des Unsichtbaren in dem Menschen Jesus von Nazareth. Neue Spuren Gottes haben sich in die Geschichte eingezeichnet. In diesem Jesus von Nazareth hat Gott sich von Neuem kenntlich gemacht, wurde im Nachhinein als das aufgedeckte Gesicht Gottes erkannt. Sind damit unsere Fragen verstummt? Ist die Sehnsucht danach, Gott zu schauen, zur Ruhe gekommen? Schon der Apostel Paulus wird wenige Jahre später schreiben: Unser Wissen ist Stückwerk. Wir sehen jetzt in einem Spiegel ein dunkles Bild. Was bleibt uns also? Den Spuren Gottes nachgehen, sich nicht zufrieden geben mit den Bildern, die wir uns von Gott machen, auf der Suche bleiben nach Gott in all dem Schönen, das er für uns bereitstellt, in den Zweifeln nicht aufhören, nach ihm zu schauen, in der Liebe zu den Menschen einen Abglanz seines Wesens entdecken. Und nicht vergessen, was er gesagt hat. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und so kommen wir zu seinem Tisch, lassen uns stärken von Brot und Wein in der Hoffnung und dem Glauben, dass er selbst anwesend sein könnte. Amen.